Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 3. Insolvenz- und Sanierungsverfahren 2021. Mein Name ist Georg Wohleben. Johann Nepomuk Nestroy hat es schon im 19. Jahrhundert auf den Punkt gebracht. Die Phönizier haben das Geld erfunden. Aber warum so wenig? In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Fragen, wann muss ein Unternehmen eigentlich Insolvenz anmelden und, vielleicht noch viel interessanter, wann darf ein Unternehmen Insolvenz anmelden? Wie läuft ein typisches Insolvenzverfahren ab? Ist nicht die Insolvenzantragspflicht wegen Corona ausgesetzt? Welche Möglichkeiten der Sanierung gibt es innerhalb und außerhalb eines Insolvenzverfahrens? Und zum Schluss gibt es dann wieder, völlig losgelöst vom heutigen Thema, einen der Fälle, die das Leben schreibt. Zu Gast im Podcaststudio ist heute Ingo Grünewald. Ingo Grünewald ist als Insolvenzverwalter Partner bei der Insolvenzverwaltung Professor Dr. Dr. Schmidt in Trier und er ist gleichzeitig auch Partner in unserer Kanzlei Wohleben und Partner. Ingo, hallo erstmal.
Ja, hallo Georg, guten Morgen.
Ingo, wir gehen direkt rein in die Materie. Insolvenzverfahren. Was ist überhaupt ein Insolvenzverfahren und wofür ist es gut?
Also ein Insolvenzverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, das in den Worten des Gesetzes darauf ausgerichtet ist, dass die Gläubiger gleichmäßig und bestmöglich befriedigt werden. Das heißt im Klartext, dass die Gläubiger möglichst viel Geld bekommen, möglichst viel Geld im Hinblick auf die Forderung, die sie haben gegenüber dem schuldnerischen Unternehmen. Diese Befriedigung der Gläubiger wird in der Regel dadurch herbeigeführt, dass das schuldnerische Vermögen verwertet wird. Es gibt aber auch Alternativen hierzu, die die Insolvenzordnung eben bietet, und zwar die Sanierung, weil in der Regel es so ist, dass durch die Sanierung des Unternehmens eine bestmögliche Gläubigerbefriedigung erfolgen kann.
Macht natürlich auch Sinn, weil Zerschlagung eines Unternehmens im Ergebnis weniger Geld erbringt, jetzt mal gesamtwirtschaftlich gesehen, als eine Fortführung eines Unternehmens.
Genau, also so ist es auch. Leider heißt die Insolvenzordnung Insolvenzordnung und nicht Insolvenz- und Sanierungsordnung. Das wäre eine gute Idee, um das zum Ausdruck zu bringen.
Kannst du mir vielleicht mal erklären, warum so viele Unternehmer Angst vor einem Insolvenzverfahren haben?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Und eine gute Frage.
Ja. Kennst du die Augsburger Puppenkiste oder die Geschichte von Jim Knopf und dem Lokomotivführer?
Ich habe 3 Kinder, wie du weißt, von daher ist die Antwort ja. Ja,
also dann kennst du vielleicht oder erinnerst dich an Herrn Turtur. Herr Turtur ist ein Scheinriese in diesem Schauspiel und von Weitem flößt Herr Turtur, der Scheinriese, Angst ein. Umso näher man dem Scheinriesen kommt, umso freundlicher wirkt der Scheinriese und ganz am Ende hat man gar keine Angst mehr und man wird belohnt, wenn man, ich sag mal, sich überwunden hat und sich dem Scheinriesen stellt. Also so ähnlich ist das auch in Insolvenzverfahren und meine Erfahrung ist oft die, dass Unternehmer zu mir sagen, hätten wir das doch schon vor Jahren gemacht.
Okay. Ja, man muss ja auch man darf nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, wenn ich als Unternehmer in der Krise bin, dann ist das ein langer Prozess. Und wenn ich übermäßig lang diese Angst vor mir herschiebe, ist das ja dramatisch. Ja, einmal für mich selber, aber natürlich auch fürs Unternehmen, für die Angestellten, die da was mitbekommen. Von daher wäre also dein Rat, da kommen wir ja nachher, denke ich, auch nochmal drauf zurück, dein Rat wäre, sich dem Scheinriesen möglichst früh zu nähern.
Genau, und das kostet auch Überwindung. Also meine Erfahrung ist auch die, dass die Unternehmer, die sich in der Krise befinden, ich sag mal schon in der Regel eine lange Reise hinter sich haben. Das heißt, in der Betriebswissenschaft gesprochen, durchläuft so eine Krise verschiedene Stadien. Also von, ich sag mal, einer Strategiekrise, wo will ich hin, wo wollen die Stakeholder, die Anteilseigner hin, über eine Absatz- und Erfolgskrise hin zu einer Liquiditätskrise. Das heißt, in der Regel ist eine Krise eine Entwicklung, also vergleichbar mit dem Krebsgeschwür. Ne? Und die Herausforderung der heutigen Zeit ist die, dass die Krise, die wirtschaftliche Krise infolge der Pandemie, ich sag mal, da nicht reinpasst in das Schema. Das ist so, als ob du einen Verkehrsunfall hast und von dir wird hier Vorfahrt genommen und du wirst dann auf der Ampel von einem Linksabbieger gerammt, gell? Und das ist das Besondere von dieser Krise, die keiner beherrschen kann und die von außen auf uns, draufgefallen ist.
Gut, aber es gibt natürlich auch noch die, Corona-unabhängigen Krisen. Vielleicht mal die Frage jetzt aus meiner Sicht, wenn ich ein Unternehmen habe und es fängt an zu wackeln, wann muss ich denn als Unternehmer einen Insolvenzantrag stellen? Und vielleicht noch schon weitergehend die Frage, wann darf ich denn?
Also du musst den Insolvenzantrag stellen, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet geworden ist. Also Zahlungsunfähigkeit ist was ganz Einfaches. Du kannst die Rechnungen nicht mehr zahlen.
Das kann man gut nachvollziehen, genau. Ja, was das bedeutet. Und dann Überschuldung?
Lasst mich noch was zur Zahlungsunfähigkeit sagen. Das heißt, du musst die dir zur Verfügung stehenden Finanzmittel, das ist in der Regel ist es das Barvermögen, das Bankguthaben und dein nicht gekündigter Kontokorrentkredit, diese Finanzmittel musst du gegenüberstellen den aktuell fälligen Verbindlichkeiten. Ist dann die Liquiditätslücke oder gibt es eine Liquiditätslücke und ist diese größer als 10% und kann diese nicht geschlossen werden innerhalb eines Zeitraums von 3 Wochen, dann kann man in der Regel annehmen, dass eine Zahlungsunfähigkeit gegeben ist. Hört sich sehr wissenschaftlich an, ist auch in der Praxis sehr wissenschaftlich, weil es leider so ist, dass oftmals eine Zahlungsunfähigkeit oft seit Monaten vorliegt. Also das heißt, man stellt bei der Zahlungsunfähigkeit ab auf einen Mangel an Geld.
Gut, aber sagen wir mal so, auch wenn die Abgrenzung wissenschaftlich nachvollziehbar schwierig ist, die ganz genaue Abgrenzung, als Unternehmer habe ich schon ein Gespür dafür, wann ich vielleicht zahlungsunfähig sein könnte. Das reicht ja schon mal aus, um sensibilisiert zu sein dafür, dass ich mich mal erkundige, ob ich vielleicht einen Insolvenzantrag stellen müsste. Ja,
dann aber auch an der Stelle noch einen Ausblick auf 2021. Also wir dürfen nicht vergessen, noch die Überschuldung zu diskutieren. Es ist auch seit 2021 wird es Gesetz sein, dass ein Unternehmer sogar, im Rahmen der Krise, der drohenden Zahlungsunfähigkeit, ein System einrichten muss, ein System der Krisenfrüherkennung und sogar insoweit eine Pflicht statutiert ist, dass ein Unternehmer ein Krisenmanagement betreiben muss. Das heißt, in Zukunft muss man davon ausgehen, dass die Pflicht bereits vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung beginnt. Die Pflicht zur Insolvenzantragstellung bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung ist im Übrigen auch strafbewehrt.
Okay.
Das heißt, da kann der Staatsanwalt um die Ecke kommen und zum anderen löst es zivilrechtliche Haftungsfragen aus, das heißt eine Art Ersatzpflicht des Geschäftsführers, wenn er trotz Insolvenzreife keinen Insolvenzantrag stellt. Eine Frage von dir ist noch unbeantwortet und das ist die Frage der Überschuldung. Wann liegt Überschuldung vor? Ja. Also auch in den Worten des Gesetzes, Überschuldung liegt dann vor, wenn das Vermögen des Unternehmers die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, das ist jetzt mal als Ausnahme im Gesetz formuliert, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Ab dem nächsten Jahr, ab 2021, wird diesem Gesetzestext hinzugefügt in den nächsten 12 Monaten. Also übersetzt bedeutet das, dass eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne dann vorliegt, wenn zwei Dinge kumulativ gegeben sind. Erstens eine Art rechnerische Überschuldung. Mhm. Das heißt, du stellst die Vermögenswerte den Schulden gegenüber, den Fremdverbindlichkeiten. Und die Aktiva, die werden auch bewertet unter dem Gesichtspunkt einer Liquidation, unter dem Gesichtspunkt einer außergerichtlichen Liquidation. Das heißt, es findet eine Einzelbewertung statt. Was sind die wahren, realistischen Veräußerungs- oder Einziehungswerte? Ja. Das heißt, eine Handelsbilanz kann insoweit nur rein indizielle Bedeutung haben, weil im Rahmen dieser Überschuldungsbilanz wirklich alle Werte eingestellt werden, die du zu Geld machen kannst und die dem Unternehmen, zugeordnet sind.
Okay, ja. Und die werden, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die nicht mit dem echten Zeitwert jetzt mal reingestellt, sondern mit dem Wert, den die Sachen erbringen würden, mit dem Betrag, den die Sachen erbringen würden, wenn ich sie jetzt verkaufen müsste.
Genau.
Das ist tendenziell natürlich ein etwas niedrigerer Wert als der jetzt allgemeine Zeitwert. So, jetzt stelle ich mich als Unternehmer.
An der Stelle muss ich dir ich will nicht, also eine Klarstellung, ich will damit sagen, du musst die wahren Werte in Ansatz nehmen. Gell? Das heißt, du darfst nicht abstellen auf die Werte, die zum Beispiel in der Steuer- oder Handelsbilanz hinterlegt sind. Gell?
Okay.
Oftmals ist es auch so, dass die dort hinterlegten Werte, muss man auch sagen, nicht den wahren Werten entsprechen, meinetwegen Vermögenswerte, die abgeschrieben sind und du hast stille Reserven. Das heißt, im Rahmen der Überschuldungsbilanz kann es durchaus so sein, dass dort Aktivposten auftauchen, also Vermögenswerte, die du im Rahmen einer Bilanz im herkömmlichen Sinne nicht siehst, die dort nicht abgebildet sind.
Okay, ja. Ist verstanden. Jetzt habe ich also eine Momentaufnahme, dass ich sage, im Moment müsste ich mein Unternehmen als überschuldet betrachten.
Ja.
Jetzt muss ich aber dann noch nicht einen Insolvenzantrag stellen, wenn ich berechtigte Hoffnung haben darf, dass ich innerhalb der nächsten 24 Monate da wieder rauskomme, richtig?
Fast richtig. Also,
schön.
Man hat bis Ende diesen Jahres angenommen in der Praxis, dass man immer so die nächsten 24 Monate in den Blick nimmt oder das Laufen und das nächste Geschäftsjahr, was diese, ich sag mal, Prognose der Überlebensfähigkeit angeht. Man hat das jetzt präzisiert, man sagt, es sind 12 Monate.
Ja. Okay.
Und man darf auch jetzt, wenn man diese 12 Monate Prognosezeitraum sich anschaut, muss man verstehen, das ist die Frage der Durchfinanzierung. Gell? Werde ich in den nächsten 12 Monaten drohend zahlungsunfähig? Und das ist das A und O.
Gut. Was ich mir dann aber merken würde als Unternehmer, wäre, dass ich da keine Spitz-auf-Knopf-Rechnung anstellen darf und kann, sondern in dem Moment, wo ich die Gefahr sehe, dass es nur Überschuldung sein könnte, muss ich aktiv werden.
Ja, die Beurteilung der Insolvenzeröffnungsgründe ist oftmals im Einzelfall sehr schwierig und wenn es nicht offensichtlich ist, müssen Unternehmer hier auch professionellen Rat in Anspruch nehmen. Das hängt auch von der Unternehmensgröße ab. In der Praxis hat der Tatbestand der Überschuldung nicht die Bedeutung wie die Zahlungsunfähigkeit.
Okay. Ja, Ingo, jetzt haben wir so schön über die Insolvenzantragspflicht geredet, aber wie ist denn das? Ist die aktuell nicht ausgesetzt, die Insolvenzantragspflicht?
Also ich muss etwas ausholen. Die Insolvenzantragspflicht, die ist im März 2020 bis September 2020 ausgesetzt gewesen, aber Achtung, nur für die Unternehmen, die wegen Corona in die Krise geraten waren.
Okay.
Das heißt wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Man hat dann in der Presse gelesen, dass diese Insolvenzantragspflicht verlängert worden wäre. Aber Achtung, das ist so nicht richtig. Die Aussetzung ist tatsächlich verlängert worden, also diese Privilegierung, aber nur im Hinblick auf den Tatbestand der Überschuldung. Jetzt ist es so, dass am 1. Januar ein Gesetz in Kraft treten wird, das nochmals die Insolvenzantragspflicht aussetzen wird, erstmal vorläufig bis Ende Januar. Und der Hintergrund ist der, dass es bei der Beantragung der staatlichen Hilfen, also der Corona-Hilfe November und Dezember, wohl zu technischen Schwierigkeiten gekommen ist oder dass technische Schwierigkeiten bestehen, sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Bearbeitung. Und das und dem Umstand ist die nochmalige Aussetzung geschuldet. Das bedeutet aber, dass von dieser Aussetzung nur die Unternehmen, ich sag mal, profitieren oder die Aussetzung in Anspruch nehmen können, bei denen zu erwarten ist, dass mit den staatlichen Hilfsprogrammen, den staatlichen Mitteln eben die Krise auch beseitigt ist.
Okay, ist also ganz klar, die Unternehmen, die auch ohne diese Hilfen, ohne Berücksichtigung dieser Hilfen zahlungsunfähig oder überschuldet wären, müssen ohnehin den Antrag stellen.
Ne? Ja, also das ist auch meine Meinung. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die darauf abstellen, in der Corona-Krise keinen Insolvenzantrag stellen zu müssen, die vom Anwendungsbereich, gar nicht runterfallen, weil sie bereits Ende 2019 eben in der Krise waren. Das ist meine Meinung. Das wird sich jetzt zeigen, ob ich der Meinung sind, aber auch viele andere da richtig liegen. Aber Georg, wenn du mir erlaubst, ich will an der Stelle auch einen anderen Aspekt gerne erläutern. Also es geht hier in der Öffentlichkeit immer darum, die Insolvenzantragspflicht auszusetzen. Liebe Unternehmer, ihr müsst unter gewissen Umständen keinen Insolvenzantrag stellen. Gell? Mhm. Also mir gefällt der Hintergrund der Diskussion nicht, weil die Diskussion impliziert, dass mit Insolvenzantragstellung das Unternehmen einer Liquidation, einer Beendigung zugeführt wird. Und du weißt, das ist mein Anliegen. Und das haben wir auch schon sehr oft unter Beweis gestellt, dass das nicht so sein muss.
Nein, das ist ja richtig. Ich denke, da kommen wir nachher auch noch drauf. Du sprichst das Thema Sanierung an, ja, das vor Zerschlagung geht und das aus meiner Sicht auch im Vordergrund steht. Aber vielleicht gerade mal für den Moment, wie siehst du denn das? Ich lese allenthalben zuletzt auch nochmal im Handelsblatt, dass für 2021 eine absolute Insolvenzwelle erwartet wird. Teilst du diese Meinung?
Ich glaube, da muss man auch den Blickwinkel ein klein wenig ändern, wenn man von Pleitewelle oder Insolvenzwelle spricht. Ich habe eben schon gesagt, dass ich das Wort Pleite oder Pleitewelle nicht so gerne mag, weil es eben impliziert, dass die Unternehmen alle, ich sag mal, beendet werden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Zahl der Insolvenzen in den letzten Jahren stetig zurückgegangen ist. Die Zahl ist zurückgegangen und dass es aktuell auch jetzt im letzten Quartal 2020 nahezu keine Insolvenzen gibt.
Ja gut, aber Hand aufs Herz, 2021.
Wenn das der Ausgangspunkt ist, dann wird es sicherlich so sein, dass es mehr Insolvenzen geben wird. Okay. Ob es zu einer Pleitewelle kommt, das mag ich nicht beurteilen.
Okay, dann vielleicht mal was Allgemeines zur Übersicht, Ingo. Das wird viele interessieren. Wie läuft überhaupt ein Insolvenzverfahren insgesamt ab? Kannst du da mal so einen groben Überblick geben?
Ja, also ein Insolvenzverfahren, ich habe das eben einleitend gesagt, ist ein gerichtliches Insolvenzverfahren. Mhm. Das bedeutet, so ein Verfahren wird nicht von Amts wegen eingeleitet. Das heißt, es bedarf eines Antrags. Also wir haben eben mal die Umstände erörtert, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzeröffnungsgründe, die einen Unternehmer verpflichten, Insolvenzantrag zu stellen. Daneben gibt es den Insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, es gibt drei Insolvenzgründe. Das sind dann drei, ich sag mal, Rechtfertigungen für einen Unternehmer. Muss oder kann ich einen Insolvenzantrag stellen? Der Insolvenzantrag wird bei Gericht gestellt. Das Gericht bestellt dann in der Regel einen Gutachter, der personenidentisch ist mit einem vorläufigen Insolvenzverwalter. Das wird die Regel sein, gerade bei Unternehmen, die noch nicht zum Erliegen gekommen sind, die es gilt vorzuführen. Mhm. Wenn dann in dem Zeitpunkt noch keine Lohnrückstände bestehen, dann kann man auch nach vorne heraus ohne weiteres so ein Unternehmen fortführen und eine Anspruchnahme von Insolvenzgeld, sodass es dann in der Regel nach 2-3 Monaten zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kommt. Das heißt, dann wird erst das Insolvenzverfahren eröffnet, dann wird ein Insolvenzverwalter bestellt und dann bis dahin sind 2-3 Monate in der Regel vergangen und man wird auch dann schon wissen, wo die Reise hingeht. Man wird Weichen gestellt haben. Ist der Unternehmer überhaupt willens, das Unternehmen fortzuführen und zu sanieren? Und wenn er willens ist, das Unternehmen fortzuführen, dann wird man in der Zeit auch die Gelegenheit gehabt haben, zu prüfen, ob mit den Instrumentarien des Insolvenzrechts, wenn es außergerichtlich zum Beispiel nicht funktioniert hat, man diese Sanierung herbeiführen kann. Ja, das ist so der Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens. Daneben gibt es auch die sogenannte Eigenverwaltung. Das kann man sich, ja, das ist relativ einfach. Die gleichen Instrumentarien stehen dem eigenverwaltenden Unternehmen zur Verfügung. Es gibt keinen Insolvenzverwalter. Es gibt lediglich einen sogenannten vom Gericht bestellten Sachwalter, der überwacht, ob das Unternehmen, Klammer auf, ohne Insolvenzverwalter, die Insolvenz richtig abwickelt. Und das ist natürlich nur dann gewährleistet, wenn im Unternehmen, in der Unternehmensleitung ein Know-how repräsentiert ist, das sich halt auskennt mit Sanierung und Insolvenzrecht. Das heißt, das machen zum Beispiel wir, das machen auch andere, auch Insolvenzverwalter, die dann ein Unternehmen in der Geschäftsleitung begleiten in einem Insolvenzverfahren.
Wie lange dauert so ein Insolvenzverfahren im Schnitt, kann man das sagen?
Das, ich sag mal sowas, das muss man, also wenn es auf Sanierung gerichtet ist, dann, das ist meine Meinung, sollte ein Insolvenzverfahren nicht länger als 6 Monate dauern nach Insolvenzeröffnung. Mhm. Das heißt, das ist der Zeitraum, der genügen muss, um ein Unternehmen der Sanierung zuzuführen.
Ja. Okay. Jetzt haben wir den Fall, wo ein Unternehmen nicht in die Sanierung geführt werden kann, sondern wo es im Ergebnis dazu geht, das Unternehmen in irgendeiner Form zu liquidieren, also zu schließen im Ergebnis, zu aufzuteilen. Wie lange dauert so ein Verfahren ungefähr?
Also das geht eigentlich, ich sage das mal gerade, das geht ruckzuck, will aber auch an der Stelle betonen, dass auch diese Art der Beendigung eines Unternehmens zu den Aufgaben des Insolvenzrechts gehört. Mhm. Das heißt, Unternehmen, die nicht wettbewerbsfähig sind, deren Wettbewerbs- oder Renditefähigkeit nicht wiederhergeführt werden, kann, auch nicht mit den Mitteln des Insolvenzrechts. Die sollen auch vom Markt verschwinden. Also ich spiele ja an auf die sogenannten Zombie-Unternehmen, ja. Von denen es sicherlich sehr viele gibt. Das ist dann auch Aufgabe des Insolvenzrechts, diese Unternehmen zu liquidieren. Das bedeutet, das ist keine schöne Aufgabe. Das bedeutet, dass man zu allen Beteiligten, ich sag mal, transparent und wahrheitsgemäß mit den Umständen umzugehen hat. Das bedeutet, man kündigt und beendigt zum Beispiel alle Vertragsverhältnisse, dazu zählen auch dann die Arbeitsverhältnisse und beendet das Unternehmen.
Aber vielleicht eins, wenn der ein oder andere geneigte Hörer jetzt hört, ruckzuck, dann kommt dem einen oder anderen vielleicht in den Sinn, genau wie mir, dass es manchmal 4-5 Jahre dauert, bevor ich Post von einem Insolvenzverwalter bekomme, als Vertreter eines Gläubigers, wo mir dann mitgeteilt wird, wie hoch die Quote ist, die auf die Forderung meines Mandanten entfällt. Also ruckzuck und 4-5 Jahre, glaube ich, da haben wir eine Lücke.
Ja, also da hast du recht. Ich will das ruckzuck auch zurücknehmen. Es geht im Rahmen der Liquidation dann halt auch darum, die vorhandenen Vermögenswerte zu liquidieren, zu Geld zu machen, um dann dieses Geld, die Insolvenzmasse, die nachher nur noch in Geld besteht, dann den Gläubigern zuzuführen. So eine Verwertung kann lange anhalten. Eine Verwertung kann zum Gegenstand haben Forderungen. Das heißt zum Beispiel in ein Unternehmen, das in der Baubranche tätig ist, da weißt du es besser als ich, wie lange es dauert, da einen Prozess zu führen, bis eine Forderung beigetrieben ist. Es gibt, und das verzögert halt oft auch die Abwicklung des Insolvenzverfahrens.
Aber das heißt, wir können da praktisch zusammenfassen, die grundlegende Weichenstellung, die geht relativ schnell in so einem Insolvenzverfahren. Ja, genau. Die komplette Abwicklung bis zum bitteren Ende, sage ich, bis dann der einzelne Gläubiger vielleicht mal die Nachricht bekommt, wie viel Prozent er auf seine Forderung als Quote erhält und dass dann auch wirklich was ausgezahlt wird, das kann berechtigt auch Jahre dauern.
Ne? Nee, das ist auch der Anspruch, den man als Unternehmer haben darf gegenüber dem Insolvenzverwalter, dass man gegebenenfalls gemeinsam prüft und zum Ergebnis kommt, kann ich das Unternehmen fortführen und sanieren? Ja oder nein? Und dann konsequent, ich sag mal, das Ergebnis umsetzt.
Super. Sind wir beim Stichwort Sanierung, wo ich weiß, dass das für dich so eine Art Steckenpferd ist, jedenfalls im Vordergrund steht, wenn du als Insolvenzverwalter beauftragt wirst, Sanierung eines Unternehmens. Wir wissen also jetzt, ja, grundsätzlich kann man ein Unternehmen im Insolvenzverfahren sanieren. Wie läuft das? Welche Mittel hast du als Insolvenzverwalter? Welche Mittel hat das Unternehmen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, um eine Sanierung durchführen zu können?
Also das Mittel, um eine Sanierung durchzuführen im Insolvenzverfahren, das ist in erster Linie der sogenannte Insolvenzplan. Den findest du dann im Paragraph 1 der Insolvenzordnung, wenn dort ausgeführt wird, dass die bestmögliche Gläubigerbefriedigung auch über einen Insolvenzplan herbeigeführt werden kann. Das heißt, das Unternehmen einschließlich des Rechtsträgers, meinetwegen die GmbH oder die GmbH und Co. KG, die bleiben in der Regel erhalten, genau wie das Unternehmen. Und der Insolvenzplan, den darf man verstehen als eine Art Vergleich, der aber auch gegen den Willen einzelner Gläubiger abgeschlossen und vom Gericht bestätigt werden kann. Das sind ganz einfachen Worten, das ist der Insolvenzplan. In der Praxis ist es so, dass der Insolvenzplan nicht oft das Mittel ist, um eine Sanierung herbeizuführen. Im Insolvenzverfahren gibt es auch die sogenannte übertragende Sanierung. Das bedeutet, dass man das Unternehmen verkauft. Das heißt, man tätigt einen sogenannten Unternehmenskaufvertrag. Ein neuer Rechtsträger, eine neue Gesellschaft, eine Auffanggesellschaft erwirbt das Unternehmen, die Organisation des Unternehmens, in der Regel die Vermögenswerte, die man benötigt, um das Unternehmen fortzuführen. Dann kann dieses neue Unternehmen mit dem Know-how, mit den wesentlichen Assets das Unternehmen fortführen. Die Amerikaner nennen das Cherry-Picking, also das heißt Rosinen-Picken. Der alte Rechtsträger mit all den Verbindlichkeiten, die an ihm haften, geht unter, wird weiter liquidiert Und ja, das neue Unternehmen kann oftmals unmittelbar nach Insolvenzeröffnung eben fortgeführt werden. Gell? Aus Sicht der Arbeit,
ja. Mir ging es ein bisschen darum, mit welchen Instrumenten das möglich ist. Ja. Weil ich meine, Sanierung kann man grundsätzlich auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens natürlich versuchen. Mhm. Aber innerhalb des Insolvenzverfahrens gibt es ja doch das ein oder andere sehr interessante und finanziell vorteilhafte Instrument, ja, was du außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht an der Hand hast.
Ja, da gibt es gibt eine ganze Reihe von diesen Instrumenten, die viel zu wenig, ich sag mal, in den Blickpunkt der Betrachtung gestellt werden.
Das ändern wir jetzt.
Gerne. Also es gibt zum einen, wir hatten das eben kurz erwähnt, das Insolvenzgeld. Das heißt, die Arbeitnehmer sind für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers geschützt. Das heißt, die haben Anspruch auf Insolvenzgeld. Dieses Insolvenzgeld entspricht ja bis zur Grenze der Beitragsbemessungsgrenze eben dem Nettogehalt, das bezogen worden ist.
Und das dann für 3 Monate.
Und das für 3 Monate. Der Insolvenzverwalter, der sorgt dann dafür, man nennt das Ganze Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes, dass die Arbeitnehmer ihr Geld bekommen. Das heißt, während des Insolvenzverfahrens, in der Phase vor Insolvenzeröffnung. Und das bedeutet natürlich aus Sicht des Unternehmens, dass man dieses Unternehmen in dieser Zeit fortführen kann, ohne die Last zu tragen.
Ja, stopp, da muss man nochmal einhalten. Also Achtung, das muss wirklich jeder wissen. Das ist eine riesen Finanzspritze. Das Unternehmen kriegt 3 Monate Löhne geschenkt, auf gut Deutsch. Ja, die Berechnung ist ein bisschen eine andere beim Insolvenzgeld, aber 3 Monate lang zahlt das Unternehmen selber die Löhne nicht, sondern das Ganze läuft netto als Insolvenzgeld über das Arbeitsamt.
Ja, lass mich.
Das ist eine riesen Kostenentlastung, ne?
Aber das soll ja auch so sein. Ja? Mhm. Sag mal so, ich habe ein Problem mit dem Wort geschenkt. Also das heißt, die Arbeitgeber, die zahlen auch in eine entsprechende Kasse ein. Da gibt es eine Beitragsumlage. Gell? Das heißt, das ist beitragsfinanziert, der Topf des Insolvenzgeldes.
Es geht ja darum, das Unternehmen hat im Insolvenzverfahren die Möglichkeit, 3 Monate lang die Löhne nicht zahlen zu müssen. Die werden trotzdem weitergezahlt von der anderen Institution. Und das ist für das Unternehmen, untechnisch gesprochen, ein Geschenk, ja, mit dem man arbeiten kann. Ja, das ist eine sehr ordentliche Finanzspritze. Und da muss jeder Unternehmer sich einfach mal vor Augen führen, welche Bruttolohnsummen jeden Monat an die Arbeitnehmer zahlt. Und dann kriegt er eine gewisse Vorstellung davon, wie groß diese Spritze sein kann. Ja. Das ist einfach ein Hilfsmittel, das ich außerhalb des Insolvenzverfahrens nicht habe und das ich persönlich für sehr wichtig und interessant halte.
Also aus Sicht der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer sind geschützt für einen Zeitraum bis 3 Monate. Der andere Gesicht Rechtspunkt ist der, dass dieses Insolvenzgeld eben vorfinanziert werden kann, sodass bereits im Verfahren der Antragstellung, also vor Insolvenzeröffnung quasi zum Fälligkeitszeitpunkt, das Insolvenzgeld ausgezahlt werden kann. Diese Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes ist aber auch nur mit Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit möglich, wenn in Aussicht gestellt werden kann, dass das Unternehmen auch fortgeführt werden kann, beziehungsweise die wesentlichen Arbeitsplätze erhalten werden können.
Nee, klar. Was haben wir denn noch für Instrumente im Rahmen
des
Insolvenzverfahrens?
Was mir auch wichtig, also was oft auch, ich sag mal so, unter den, was so nicht wahrgenommen wird, ist natürlich, dass mit Insolvenzantragstellung eine Art Zahlungsstopp verhängt ist. Das heißt, das Unternehmen braucht nicht, Altverbindlichkeiten zu zahlen. Das heißt, mit Insolvenzeröffnung haben wir eben gelernt, die Insolvenzgläubiger melden ihre Forderungen zur Insolvenztabelle an, ja, und haben dann Anspruch auf die sogenannte Quote, auf die bestmögliche Befriedigung eben ihrer Forderung. Und damit ist natürlich auch eine finanzwirtschaftliche Restrukturierung quasi herbeigeführt, gell, im Hinblick auf die Fortführung, weil diese Forderungen nur noch Insolvenzforderungen sind. Man muss hier etwas differenzieren. Es gibt Forderungen, die besichert sind. Ja. Mhm. Klar, die Sicherheiten sind eben für den Fall einer Insolvenz gestellt, aber auch da gibt es die Möglichkeit, dass zumindest diese Sicherheiten nicht verwertet werden können. Ja, also für einen Zeitraum mal von 3-4 Monaten, um eben die Sanierungsmöglichkeiten zu prüfen und, ich sag mal, Vorschläge zur Sanierung zu unterbreiten.
Ja, es tritt einfach eine gewisse Ruhe ein. Man muss einfach sehen, bis ein Unternehmen mal einen Insolvenzantrag stellt oder bis ein Gläubiger einen Insolvenzantrag stellt, Da hat das Unternehmen ja schon eine gewisse Reise hinter sich und es ist sehr wohltuend und auch für die Neusortierung sehr wichtig, wenn einfach mal Ruhe eintritt. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass das Unternehmen nicht mehr zahlen darf, es dürfen auch Gläubiger, die schon Urteile haben, Vollstreckungsbescheide, sonstige Titel dürfen in der Zeit auch nicht vollstrecken. Das ist einfach was ganz Angenehmes, was man auch nutzen soll, was dem Unternehmen und auch dem Insolvenzverwalter die Ruhe und Zeit verschafft, in Ruhe zu sortieren. Und vielleicht noch eine weitere Möglichkeit, weiteres Instrument im Rahmen der Insolvenz ist ja auch, es gelten für bestimmte Verträge Sonderregelungen für Beendigungen, richtig?
Ja, das ist richtig. Also das Prinzip der Vertragstreue ist insoweit, ich sag mal, aufgeweicht und relativiert. Das heißt, der Insolvenzverwalter kann sich von Verträgen lösen. Was Dauerschuldverhältnisse angeht, also beispielsweise Mietverträge über Immobilien, so bestehen Sonderkündigungsrechte.
Okay, ja. Also auch mit kürzeren Fristen dann.
Genau. Ne? Also das heißt, Sie haben zum Beispiel einen Unternehmer, einen Filialist in der Insolvenz mit verschiedenen Standorten und der ein oder andere Standort, die Standortneugründung hat sich als unrentabel erwiesen, gerade wegen den Mietverträgen, die damit verbunden sind. In der Insolvenz haben Sie ein Sonderkündigungsrecht diesbezüglich. Aber auch das, was du einleitend gesagt hast, ich hätte es fast gar nicht erwähnt, weil das eine Selbstverständlichkeit ist. Also neben dem Zahlungsstopp kommt natürlich auch so eine Art Zwangsvollstreckungsstopp hinzu. Das heißt, man kann nicht zwangsvollstrecken. Und wenn der Wettlauf der Gläubiger bereits begonnen hat, dann ist dieser erstmal gestoppt. Und ja, ich gebe dich jetzt wieder, genau, es kehrt Ruhe ein. Man kann sich sortieren, kann nochmal Luft nehmen, kann nochmal atmen.
Ne? Ja, vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Ich komme ja auch aus dem Arbeitsrecht, wenn wir über Vertragstreue reden. Auch in Bezug auf Arbeitsverhältnisse ist eine Restrukturierung des Unternehmens in der Insolvenz wesentlich einfacher als außerhalb der Insolvenz. Wollte ich nur kurz angesprochen haben. Da gibt es auch Sonderkündigungsfristen, kürzere Kündigungsfristen und so weiter und so fort. Genau. Das heißt also, im Rahmen des Insolvenzverfahrens gibt es ein reichhaltiges Instrumentarium an Sanierungsinstrumenten für das Unternehmen, die so außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht zur Verfügung stehen.
Genau, lass mich das noch abrunden.
Gerne.
Ich habe eben vom Unternehmenskaufvertrag, von der übertragenen Sanierung gesprochen. Das ist auch so keine Selbstverständlichkeit, weil außerhalb eines Insolvenzverfahrens eine solche Übertragung dazu führen kann und in der Regel auch dazu führt, dass der Erwerber des Unternehmens auch dann die Verbindlichkeiten des veräußernden Unternehmens dann übernimmt und einstehen muss, zum Beispiel für Steuerverbindlichkeiten. Das ist im eröffneten Insolvenzverfahren eben nicht der Fall.
Ja, das ist richtig. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema Sanierung, Ingo, und zwar insbesondere Sanierung außerhalb des Insolvenzverfahrens. Gerade zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unseres heutigen Podcasts, 1.1.2021, tritt das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen in Kraft, das unter anderem regelt ein außergerichtliches Sanierungsverfahren. Wie siehst du das in Bezug auf eine Sanierung mit den entsprechenden Instrumenten innerhalb eines Insolvenzverfahrens? Wie würdest du das sehen? Außerhalb, Sanierung innerhalb eines Insolvenzverfahrens?
Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, abgekürzt StaRUG, ist zurückzuführen auf eine EU-Richtlinie, das muss man wissen. Es soll ermöglicht werden, Unternehmen sich zu sanieren außerhalb eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens. Mhm. Die Möglichkeit steht Unternehmen zur Verfügung, die nicht zahlungsunfähig oder überschuldet sind, sich aber in der Krise der drohenden Zahlungsunfähigkeit befinden. Dreh- und Angelpunkt ist hierbei die Abfassung eines Restrukturierungsplans. Also von der Begrifflichkeit her erkennt man, dass in Anlehnung an die Regelung zum Insolvenzplan es ein ähnliches Instrument darstellt. Das heißt, man kann gegen den Widerstand einzelner Gläubiger einen Plan, einen Vergleich schließen, der dann anschließend vom Gericht bestätigt werden kann.
Der dann für alle gilt.
Die Einzelheiten sind sehr, 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 sehr komplex. Das heißt, man braucht eine Mehrheit der Gläubiger von mindestens 75%, die man einbezieht in den Insolvenzplan. Man muss wissen, dass dieses Verfahren gerichtet ist auf eine finanzwirtschaftliche Restrukturierung. Das heißt, leistungswirtschaftliche Sanierungselemente beinhaltet dieses Verfahren nicht.
Also, Entschuldigung, was sind denn leistungswirtschaftliche Sanierungsinstrumente?
Ja, also wir haben noch eben gesprochen von der Möglichkeit zum Beispiel der Vertragsbeendigung. Also der Referentenentwurf, Regierungsentwurf sah diese Möglichkeiten noch vor, also ähnlich wie im Insolvenzverfahren, das ist gestrichen worden. Mhm. Das heißt, all diese Möglichkeiten hat man nicht. Das heißt, es geht wirklich um finanzwirtschaftliche Restrukturierung und die Zukunft wird zeigen, ob man dieses Instrument braucht. Und ja, es ist, ich habe das eben eindeutig auch gesagt, es ist zurückzuführen darauf, dass eine EU-Richtlinie in Deutschland verpflichtet hat, ja, so ein Verfahren einzuführen.
Gut, aber dann ist das dann richtig zusammengefasst, dass ich sage, dass in diesem neuen außergerichtlichen Sanierungsverfahren ganz wesentliche Instrumente nicht zur Verfügung stehen, die im Rahmen des Insolvenzverfahrens, im Rahmen einer Sanierung, im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zur Verfügung stehen.
Ja, ja, das ist richtig. Also wir haben ja eben auch ausgeführt, dass das Insolvenzverfahren bereits eingeleitet werden kann ab drohender Zahlungsunfähigkeit. Ja. Das ist auch die Eintrittskarte für den Restrukturierungs- und Stabilisierungsrahmen. Das heißt, es ist zwar eine weitere Möglichkeit für Unternehmen. Ich glaube, man hat damit, ich sag mal, den Versuch unternommen, das Stigma der Insolvenz, ich sag mal, zu vermeiden. Es geht hier weniger um Inhalte, also mehr um Begrifflichkeiten. Und an der Stelle, die allermeisten, die haben das aber auch schon erfahren. Also das Stigma der Insolvenz, das gibt es so nicht mehr. Das ist relativiert. Und ich glaube, umso größer die Unternehmen sind, umso eher ist das auch verstanden worden.
Sehr gut. Ingo, vielleicht ganz zum Schluss, als letzten Punkt. Was empfiehlst du einem Unternehmen, nach all dem, was wir heute hier besprochen haben, was empfiehlst du einem Unternehmen, das in die Krise kommt? Wie soll es vorgehen aus deiner Sicht, jetzt in Bezug auf mögliche Sanierung, mögliches Insolvenzverfahren?
Also den kühlen Kopf bewahren, den Kopf nicht in den Sand stecken. Zu prüfen, ist man nicht schon insolvenzantragspflichtig. Also wenn eine Insolvenzantragspflicht eingetreten ist, dann will ich auch mal das Wort Pleite in den Mund nehmen. Dann wird der Handlungsdruck so groß sein, dass auch eine beabsichtigte Sanierung umso schwieriger wird. Das heißt, umso früher man ansetzt, umso früher man ein Insolvenzverfahren einleitet, umso größer und besser sind die Möglichkeiten, nutzen zu können, die ein Insolvenzverfahren bietet.
Und das heißt auch, korrigier mich, möglichst frühzeitig auch sachkundige Hilfe in Anspruch nehmen, richtig?
Ja, das ist richtig.
Und das muss nicht immer der Unternehmensberater sein.
Das kann der Unternehmensberater sein.
Aber es wäre nicht schlecht, wenn das, sage ich mal, mit einem insolvenzrechtlichen Hintergrund unterfüttert ist.
Also der gute Unternehmensberater, der wird wie folgt vorgehen. Der wird natürlich die außergerichtliche Sanierung versuchen.
Ja.
So, das heißt, der wird ein Sanierungskonzept erstellen. Also auch an der Stelle, es gibt eine altbewährte Praxis der außergerichtlichen Sanierung in Deutschland. Es gibt Erhebungen, die sagen, dass 50% der professionell angegangenen außergerichtlichen Sanierungsversuche auch erfolgreich sind.
Okay.
Das heißt, ein Unternehmensberater, der in dem Bereich tätig ist, dessen Aufgabe ist auch die, ich sag mal, die verschiedenen Modelle aufzuzeigen.
Ja.
Meinetwegen das Modell der außergerichtlichen Sanierung, gerne der weitere, ich sag mal, die Erweiterung des Sanierungsbaukastens, den Restrukturierungs- und Stabilisierungsrahmen und dann das Insolvenzverfahren.
Ja.
Und dann ist halt auch die Frage, welche Instrumente brauche ich, um wieder wettbewerbsfähig zu werden? Welche Instrumente liegen in welchem Verfahren im Werkzeugkasten? Mhm. Und was kostet es mich auch als Unternehmer? Sind mir als Unternehmer Beiträge abverlangt? Wie hoch ist ein Kollateralschaden? Und all das kann man zusammenführen, muss den Vergleich anstellen und dann ist der Unternehmer, der Unternehmer kommt ja auch von Unternehmen, der ist gefragt.
Ja.
Das heißt, in der Krise ist umso mehr die Unternehmereigenschaft gefragt, Entscheidungen zu treffen. Gell? Nichts zu tun, Kopf in den Sand zu stecken, nach meiner Meinung nur auf staatliche Hilfen zu hoffen, ist sicherlich der falsche Weg.
Ja, der zudem auch in eine persönliche Haftung führen kann, ins Strafrecht führen kann, schon aus diesem Grund nicht gut wäre. Aber noch viel wichtiger ist, finde ich, Es lohnt sich immer für ein Unternehmen, darüber nachzudenken, wie ist eine Sanierung möglich. Und wir haben ja heute, dank deiner Hilfe, vielen Dank auch schon mal an der Stelle, wirklich vieles gelernt, was möglich ist, was in verschiedenen Stadien möglich ist und wie viel Hilfen es tatsächlich auch gibt, um ein Unternehmen in irgendeiner Form fortzuführen oder zu sanieren. Ingo, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in meinem Podcast-Studio.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Georg.
Danke gleichfalls.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Nun, ich denke, wir haben heute gelernt, dass und wann bei einem Unternehmer die Antennen ausfahren müssen in Bezug auf einen möglichen Insolvenzantrag. Wir haben aber auch gelernt, dass ein Insolvenzverfahren nicht immer das Ende sein muss, sondern dass das Insolvenzverfahren, gerade wenn es rechtzeitig eingeleitet wird, vielfältige Möglichkeiten auch gerade der Sanierung eines Unternehmens bietet.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
Der VW Passat für 1 Euro? In einem Fall, den der Bundesgerichtshof im Jahr 2014 entschieden hat, ging es um einen eBay-Verkäufer, der einen gebrauchten, aber sehr gut erhaltenen VW Passat angeboten hatte bei eBay. Und als Mindestgebot hatte er 1 Euro angegeben. Hintergrund ist auch klar, da sollten Gebühren gespart werden, weil die Gebühren bei eBay sich nach der Höhe des Mindestgebots richten. Kurz nach Veröffentlichung des Angebots bot ein Interessent tatsächlich 1 Euro. Ein paar Stunden später brach der Verkäufer dann die Auktion bei eBay ab, was möglich ist, und teilte dem 1-Euro-Bieter dann per E-Mail mit, er habe außerhalb der Auktion einen Käufer gefunden, der bereit sei, 4.200 Euro für das Auto zu zahlen, und da die Auktion abgebrochen sei, komme der Interessent nicht zum Zug. Der Bieter wollte sich das nicht gefallen lassen und klagte auf Schadensersatz. In der Begründung führte er aus, dass der VW Passat einen Marktwert von über 5.000 Euro habe und diesen Betrag wollte der Kläger jetzt eben haben, abzüglich des 1 Euro, den er ja, wenn der Kaufvertrag zustande gekommen wäre, für den VW Passat hätte aufwenden müssen. Wie würden Sie entscheiden? Nun, der BGH hat entschieden, dass das 1-Euro-Los gewonnen hatte. Eine Auktion, die einmal bei eBay begonnen wurde, darf nicht einfach so abgebrochen werden, so der BGH. Eine Auktion darf nur in absoluten Ausnahmefällen abgebrochen werden, zum Beispiel wenn der zu verkaufende PKW gestohlen wird oder wenn noch überhaupt kein Angebot abgegeben wurde, dann darf selbstverständlich auch die Auktion abgebrochen werden. Vorliegend gab es schon das 1-Euro-Gebot und deswegen durfte die Auktion nicht abgebrochen werden. Da der PKW ja schon anderweitig verkauft worden war, musste der Verkäufer dem 1-Euro-Bieter Schadensersatz leisten. Was lernen wir daraus? Gebühren sparen ist bei eBay nicht alles. Wenn ich einen Gegenstand zu einem bestimmten Kaufpreis verkaufen will, dann sollte ich den auch als Mindestgebot einsetzen. Ansonsten laufe ich Gefahr, dass ich meinen Gegenstand zu einem wesentlich niedrigeren Preis verkaufen muss. Das war's für heute. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge des Podcasts erscheint am 15. Januar und dreht sich um das Thema die schönste Jahreszeit, der Urlaub. Bis dahin, machen Sie's gut. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.